Ich habe in der Vorbereitung so auf dieses Wort, auf diesen Predigttext immer wieder den Gedanken gehabt, es ist wahrscheinlich selten, dass ich so ein herausforderndes, für mich persönlich, so ein herausforderndes Thema gehabt habe, mit dem ich mich beschäftigt habe, wie dieses. Und habe auch oft überlegt, vielleicht ist es ein Thema, wenn man es anspricht, in der Gemeinde oder in Gesprächen mit Geschwistern im Glauben, dass man vielleicht sogar hin und wieder auf Ablehnung stößt oder dass man auf Unverständnis stößt. Vielleicht ein Thema, was uns sensibel werden lässt oder was Sensibilität von uns erfordert. Und deswegen sind wir angewiesen auf das, was Gott uns gibt, was Gott uns sagt. Deswegen sind wir angewiesen, dass wir uns auch bei diesem Thema, so wie auch auf alle anderen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auf das Wort Gottes stützen. Das Thema, was wir heute uns gemeinsam erarbeiten wollen, was wir uns ansehen wollen, lautet die Absonderung von der Welt. Die Absonderung von der Welt. Obwohl es vielleicht ein kontroverses Thema teilweise ist, ist es doch ein grundlegendes Thema der Heiligen Schrift, ein grundlegendes und wahrhaftiges Thema der Heiligen Schrift. Lasst uns gemeinsam, wer die Bibel mit hat, möchte ich ermuntern, dass ihr die aufschlägt, den Text lesen aus Römer 12, Kapitel Vers 1 und Vers 2, wobei wir unseren Schwerpunkt heute auf den zweiten Vers legen wollen. Römer Kapitel 12, die ersten beiden Verse. Da sagt Paulus so: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Soweit der Text. Paulus erinnert hier die Christen in Rom in diesen ganz wesentlichen Aussagen an das, was Gott getan hat. Er ermahnt sie, wie es hier heißt, durch die Erbarmungen Gottes. Über diese Erbarmungen Gottes hat Paulus in den ersten vorherigen Kapiteln, Kapitel 1 bis Kapitel 8 circa, des Römerbriefes gesprochen. Und er hat dargelegt, wie Gott sich erbarmt hat. Was Gott nicht nur für die Christen in Rom, sondern auch für die Christen heute, für uns alle getan hat. Er fordert jetzt die Christen auf, in diesen beiden Versen jetzt zu antworten, die Antwort zu geben auf das, was Gott uns dargelegt hat, was Gott uns getan hat. Und unser ganzes Leben soll eine dankbare Antwort sein. Jeder Atemzug, den wir tun, überall, wo wir sind. Eine dankbare Antwort soll unser Leben sein auf die erfahrene Gnade Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Was sollen wir Christen tun? Als Dank für das, was Gott für uns getan hat? Hier heißt es, ihre Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also unser Leben soll auf dem Brandaltar Gottes liegen. Unser Leben, so wie wir es alltäglich leben, mit allem, was dazugehört, mit unserer Arbeit, mit unserem Leben hier in der Gemeinde, mit unserem Leben in den Familien, in den Ehen, mit unserem Ehemann, unserer Ehefrau, unseren Kindern. Alles, was dazugehört, sollen wir opfern. Haben wir uns dieses Bild schon mal so vor Augen geführt? Aber nicht wie ein totes Tier, wie wir es aus den Opfern, die uns im Alten Testament beschrieben werden, herkennen. Nicht als ein Schlachtopfer, ein Tier, was geschlachtet worden ist und dessen Überreste dann Gott dargebracht werden, was vollständig verbrannt wird, sondern als ein lebendiges Opfer. Als ein Opfer, das ganz heilig, ganz für Gott abgesondert ist. Als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Das ist der Gottesdienst. Das, was wir hier jetzt haben, was wir auch so kennen, was wir sonntäglich praktizieren, solange wir uns vielleicht erinnern können, und was auch sehr, sehr gut ist, das ist eine Zusammenkunft oder eine Versammlung. Und wir nennen es Gottesdienst. Aber Gottesdienst ist weit mehr. Ich denke, vielen von uns ist dieser Gedanke bewusst. Gottesdienst ist weit mehr. Gottesdienst ist, wenn Christen, wie wir hier heute, unser Leben auf den Dankaltar, auf den Brandaltar Gottes legen und uns ganz zur Verfügung stellen. Ob das allen von uns so bewusst ist, ob wir das praktizieren im Alltag, egal wo wir sind, egal was wir tun. Dieser Ausdruck hier, den Paulus verwendet in Vers 1, eure Leiber darstellen, in dem griechischen Text wird hier eine Zeitform verwendet, die einen einmaligen Vorgang oder einen einmaligen Akt darstellt. Das heißt, wir stellen nur einmalig unsere Leiber, also unser ganzes Sein, unsere Seele, unseren Körper, aber auch unseren ganzen Menschen Gott zur Verfügung. Einmalig, das geschieht bei der Bekehrung. Wir bekehren uns, wir haben es jetzt in den Zeugnissen auch gehört, wir kommen in unserem Leben an einen Punkt, wo wir Gott sagen, Herr, ich kann nicht ohne dich, wir erkennen es und bekehren uns zu Gott und weihen dem Herrn unser Leben. Dann möchte ich euch eine Frage stellen. Wir haben jetzt ja bald wieder das Tauffest, wir haben in den vergangenen Wochenenden einige Zeugnisse schon gehört, ich denke, einige werden auch noch folgen. Hin und wieder, vielleicht ist es euch aufgefallen, aber mir ist es aufgefallen, wo ich darüber nachdachte, hin und wieder hat man so diesen Satz gehört, ich sage mal mit meinen eigenen Worten, Gott hat uns gefunden, wir haben uns bekehrt, ja? Man ist an einen Punkt gekommen, wo ich mein Leben Christus übergeben habe und dann kommt dieser Halbsatz, den ich meine, dieses, worauf ich jetzt hinaus will. Im Prinzip habe ich dann aber später gemerkt, dass sich zunächst in meinem Leben nicht viel verändert hat. Ist euch das aufgefallen? Vielleicht habt ihr selber schon mal so einen Satz formuliert oder wenn ihr über euer Leben nachdenkt, wenn ihr euch vielleicht auch schon in jungen Jahren, wenn Gott das so geschenkt hat, euch Christus hingegeben habt und euer Leben danach Revue passieren lasst, wie sieht es aus, euer Leben? Wie sah es aus? Wir haben diese erste Liebe verspürt, wir haben unser Leben Gott geweiht. Wir sind vielleicht auch gleich losgegangen und haben uns für Gott in den Dienst gestellt. Und bei manchen hält es sich so bis zum heutigen Tag. Dem Herrn sei Lob dafür. Bei manchen aber haben wir diese, wie wir es in den Zeugnissen hin und wieder hören, diese Erfahrungen, dass wir durch eine Zeit gehen, wo wir Schwierigkeiten erleben. Wo wir vielleicht nicht ganz von Beginn an sagen können, okay Herr, ich habe mein Leben wirklich zu jeder Stunde meines Lebens dir voll und ganz in deinen Dienst gestellt, dir geweiht, sondern ich habe auch Schwierigkeiten. Wisst ihr, manchmal kommt dieses unser Leben ganz dem Herrn weihen, so in Etappen auch etwas später. Wir haben die Bekehrung als einmaligen Vorgang, die Wiedergeburt, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber dieses ganz, das dem Herrn sein Leben zur Verfügung stellen, passiert manchmal in einigen Schritten, in einigen Etappen. Wisst ihr, viele Menschen, die wollen erstmal, wenn sie sich bekehren, und das ist auch die Intention, die bei mir dahinter stand, als ich mich damals als Teenager bekehrt habe, ich hatte die Angst vor dem Verdammtsein, vor dem Verlorensein. Ich wollte in den Himmel kommen. Ich wollte vor dem bewahrt werden, was die Bibel über die Hölle sagt. Ich wollte erstmal nicht verloren sein. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, weil vielleicht Niederlagen sein Leben geprägt haben, weil er vielleicht nicht von Beginn an diese Motivation verspürt. Vielleicht, weil ihm das Umfeld fehlt, weil er gar keine Gemeinde hat, wo er sich auch konkret für Gott einsetzen kann. Vielleicht, weil er in irgendeiner Art und Weise besonders dann zu einem Punkt angesprochen worden ist und hat gemerkt, ich habe mein Leben Jesus übergeben, aber jetzt komme ich an den Punkt und ich merke, irgendwas fehlt mir. Ich möchte wirklich alles, was ich habe, alles, was ich kann, alles, was ich bin, Gott ganz zur Verfügung stellen. Vielleicht passiert das durch eine Predigt, vielleicht auf einem Jugendtreff, durch eine Bibelarbeit oder durch ein Zeugnis, was jemand sagt, wo wir plötzlich einen Hinweis oder einen Gedanken bekommen, wo wir merken, ich bin ein Kind Gottes, aber ich habe irgendwo eine bestimmte Sache schleifen lassen. Ich habe mein Leben nicht ganz in den Dienst des Herrn gestellt. Also wir haben festgehalten, die Bekehrung an sich ist ein einmaliger Vorgang, aber wir müssen weitersehen, wir müssen jetzt weiter diese Schritte tun, unser Leben Gott ganz hingeben. Das heißt, der einmalige Akt der Hingabe führt uns zu einem ständigen, neuen, dem Herrn sich weihen. Soweit, das wollte ich zum Vers 1 jetzt einleitend mit uns mal durchgehen. Und wenn wir uns jetzt gleich auf den Vers 2 konzentrieren, dann soll das unsere Grundlage sein. Dann soll das sein, worauf wir gleich aufbauen können. Ich möchte den Vers 2 mit uns jetzt etwas ausführlicher besprechen. Lass uns ihn nochmal lesen. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ein herausfordernder Satz. Was heißt das? Dürfen wir Christen keine Computer benutzen und keine Autos fahren? Sollen wir uns den technologischen Entwicklungen dieser Zeit, dieser modernen Zeit verschließen? Sollen wir uns diesen modernen Entwicklungen ganz entsagen und vielleicht so leben? Ein vielleicht extremes Beispiel, aber es gibt ja diese Gruppe in den USA, ich glaube, sie nennen sich die Amischen, ja, die ganz in ihrer Lebensweise, in ihren kulturellen Hintergründen sich so abschotten von der Welt, dass sie in einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Zeit stehen geblieben sind. Ja, ich weiß nicht, ob die noch mit Pferdefuhrwerken vielleicht fahren und sich einfach aus Schutz wie eine Mauer, einen Wall um sich herum, einen geistlichen Wall um sich herum gebaut haben und sich so dem Fortschritt dieser Welt entsagen, damit nicht nur sie, aber auch ihre Kinder und die nachfolgenden Generationen bewahrt bleiben vor den bösen Einflüssen in ihren Augen dieser Welt. Heißt das, wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, wenn wir uns ganz in unsere Mauern verstecken, wenn wir Mauern um uns herum bauen? Müssen sich Christen vielleicht anders kleiden, anders wohnen, anders leben, anders essen als Nicht-Christen? Ich merke, ich stelle jetzt so ganz provokante Fragen. Dürfen Christen weder Make-up noch Fernseher benutzen, noch Internet, noch Handys? Dinge, die für uns vielleicht durch den Lauf der Zeit alltäglich und ein fester Bestandteil unseres persönlichen Lebens geworden sind. Heißt das, stellt euch nicht dieser Welt gleich? Wenn wir uns den Text genauer anschauen, das griechische Wort an dieser Stelle, wo es hier heißt, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, ich habe kein Griechisch gelernt, deswegen hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, da heißt es suschematizo. Ja? Suschematizo. Vielleicht die lateinische Übersetzung war mir da ein bisschen hilfreicher. Da heißt es conformari, sagt das Wort an der Stelle in dem lateinischen Ausdruck. Conformari, das sagt uns vielleicht schon etwas mehr. Nicht mit dieser Welt konform gehen. Oder in dem griechischen Ausdruck schematizo steckt das Wort Schema drin. Lebt nicht das gleiche Schema dieser Welt. Lasst euch nicht in das gleiche Schema dieser Welt hineinpressen. Sind wir konform? Oder sind wir nur angepasst, akklimatisiert? Viele würden sagen, ja, das kann man so genau nicht bestimmen. Das ist vielleicht eine Grauzone. Wir sind ja nicht aufgefordert, uns ganz von dieser Welt abzuschotten, indem wir Mauern bauen, sondern wir können auch gar keine Kontakte zu den anderen Leuten aufbauen, wenn wir so in unserer eigenen kleinen Welt leben. Wie soll ich das dann ausleben, mich nicht in dieses Schema pressen zu lassen? Nicht das gleiche Denk, das gleiche Werteschema der Leute um mich herum zu übernehmen, von denen ich weiß, dass es nicht gut ist. Aber wie kriege ich das hin? Wenn man uns fragt, was heißt Welt oder was heißt weltlich leben, da haben wir jetzt schon gemerkt, das ist eine Antwort, die man nicht so gleich geben kann. Oder? Oder doch? Oder ist es gar nicht so schwer, wie wir uns vorstellen? Wenn man uns fragen würde, was würden wir sagen? Disco? Kino, Fußballstadion, ja, was würden wir sagen? Vielleicht sind einige von uns geprägt, vielleicht sind einige von uns erzogen so in diese Richtung. Ich will nicht sagen, dass diese Sicht falsch ist. Möchte ich gar nicht. Aber ich möchte uns auf eine Sache hinweisen und mit uns zusammen darüber nachdenken und ausarbeiten, dass wir nicht in eine einseitige Sicht verfallen. Weil diese Sicht vermittelt vielleicht folgende Einstellung: wenn ich an einen bestimmten Ort nicht gehe, wenn ich an einem bestimmten Ort mich nicht aufhalte oder bestimmte Dinge nicht tue, dann bin ich auch nicht weltlich. Ja, lass uns das mal ganz klar vor Augen führen. Wenn ich einen bestimmten Ort meide oder wenn ich bestimmte Dinge vermeide, dann bin ich auch nicht weltlich. Aber so einfach ist das nicht. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt. Die Welt ist nämlich nicht nur um uns herum. Die Welt ist auch in uns drin. Ich kann also auch weltlich sein, wenn ich zu Hause in meinem Zimmer sitze, fernab von allen Orten, die ich mir als böse, als weltlich vorstelle, fernab vielleicht in meinem Wohnzimmer, nur mit meiner Familie umgeben oder ganz alleine, und ich kann durchaus weltlich sein, in meinen Gedanken, in meiner gesamten Lebensanschauung, in meiner gesamten Auffassung, wie ich die Dinge um mich herum beurteile, in meiner ganzen Gesinnung bin ich weltlich, obwohl ich zu Hause bin, obwohl ich doch gar nichts getan habe, was sich so oder was die Gemeinde oder was das Wort Gottes als weltlich anprangert. Ich verstehe die Worte des Paulus hier an dieser Stelle so: Ihr Christen lebt nicht nach dem Denk- und nach dem Werteschema dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, also eures Denkens. Und damit dieser Prozess geschehen kann, damit wir uns diesen Prozess zu eigen machen können, müssen wir vielleicht erstmal wissen, was versteht die Bibel unter Welt? Wir haben nämlich konkrete Hinweise darauf. Deswegen war ich immer wieder so dankbar, wo ich auch mich mit diesem Thema befasst habe, dass wir eigentlich gar nicht alleine sind mit solchen Fragen, dass Gott uns gute Hinweise gibt. Das Wort Welt hat in der Schrift mehrere Bedeutungen. Am bekanntesten ist vielleicht uns die Bedeutung von dem Vers, den wir aus Johannes 3, Vers 16 kennen. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Da kennen wir auch, oder haben wir auch diesen Begriff Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Offensichtlich und ganz offensichtlich meint die Bibel hier, Gott hat alle Menschen geliebt, alle, die in dieser Welt leben, die gesamte Menschheit, indem er seinen Sohn auf die Erde gegeben hat. Also da ist keiner exkludiert, da ist keiner ausgeschlossen, da sind wir alle mit inbegriffen. Die gesamte Menschheit hat Gott geliebt. Das ist ein Begriff von Welt, die Bevölkerung sozusagen. Ein anderer Bedeutungskreis, eine zweite Bedeutung dieses Wortes, da schreibt Johannes in seinem ersten Brief, 1. Johannes 2, Vers 15, schreibt er Folgendes: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn an dieser Stelle meint die Welt, wie Johannes es da sagt, etwas ganz anderes. Hier meint es nicht die Menschen, die sollen wir ja lieben, wenn er sagt, liebt nicht die Welt. Jesus Christus persönlich fordert uns auf, unseren Nächsten zu lieben. Nicht dem Nächsten, der auf der Bank der Kirche mit dir sitzt, dem Nächsten auf deiner Arbeitsstelle und überall, wo du bist. Deswegen meint die Welt hier nicht die Menschen, sondern er meint das Wesen dieser gefallenen Welt. Er meint die Denkweise, er meint die Lebensweise, die diese Welt geprägt hat, die Menschen, die in der Welt leben, prägen. Er meint die Art und Weise, wie die Menschen so nach ihrem Gutdünken ihr Leben gestalten, ja, wie sie täglich ihr Leben führen. Das ist Welt. Lebe sozusagen im rein Diesseitigen, im rein auf das Jetzt Bezogene. Ich lebe, ich habe da vielleicht so ein Motto, da heißt es ja auch, kommt, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dieses Motto hat vielleicht der eine oder andere von uns gehört, dass Menschen so leben. Wir genießen das Jetzt, wir genießen das, was das Leben uns heute bietet. Denn morgen, wer weiß, was morgen ist. So leben viele. Also lass uns so wenig wie möglich arbeiten, lass uns so viel wie möglich Freizeit haben, lass uns so früh wie möglich in Rente gehen, damit wir so viel wie möglich aus dem rausholen, was das Leben uns so bieten kann. Das ist weltlich. Auch jemand, das möchte ich auch, dass wir uns einen kurzen Gedanken darüber machen, auch jemand, der vielleicht, wie wir sagen würden, mit ganz, ganz edlen Motiven an die Dinge herantreten würde, der sich ganz so der Verbesserung der gesellschaftlichen Strukturen verschrieben hat, der mit allem Möglichen, was ihm möglich ist, versucht, die Welt zu verbessern, der lebt ohne Christus oder der lebt weltlich, wenn er ohne Christus ist. Ja? Er hat edle Motive. Er versucht mit allem, was ihm zur Verfügung steht, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Aber auch der Wissenschaftler, der vielleicht nach neuen Medikamenten sucht und forscht zu AIDS oder Krebsbekämpfung, jemand, wo wir sagen würden, seine Arbeit ist ganz viel wert. Das müssen wir ganz hoch anschreiben, wenn jemand sich dieser wissenschaftlichen Forschungen verschreibt, mit diesen edlen Motiven. Wenn er ohne Christus diese Motive verfolgt, dann lebt er weltlich. Versteht ihr? Weltlich sein umfasst alles, unser gesamtes Leben, auch an sich die guten Dinge, die wir verfolgen können, alle Verhaltensweisen, wenn unser Leben nicht unter der Regie Gottes steht. Und das sagt die Bibel auch mit aller Deutlichkeit, ebenfalls in 1. Johannes 2, zwei Verse weiter, in Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dann könnten wir sagen, kann mir keiner erklären, dass wenn ich mich mit der medizinischen Forschung beschäftige und das Motiv habe, Gutes zu tun, dass das nicht mit dem Willen Gottes konform ist. Dass das nicht in dieses Schema Gottes passt. Das ist richtig. Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Ich habe Respekt vor jedem, der sich überhaupt mit der Medizin auseinandersetzt. Ein Thema mit 7 Siegeln für viele Menschen von uns. Das ist sehr richtig. Aber wie ich eben schon sagte, wer sein Leben nicht unter die Regie Gottes gestellt hat, für den ist es nichts. Lass uns vielleicht kurz noch einen weiteren Vers dazu ziehen aus 1. Korinther. Tom hat vorhin erzählt, dass ihr euch im Jüngerschaftskurs trefft, was sehr, sehr gut ist. Das ist ein Vers aus meinem Jüngerschaftskurs, den ich vor einigen Jahren mal auch mit einigen Jugendlichen zusammen gemacht habe. Einer der wenigen Verse, wie ich gestehen muss, der mir noch in Erinnerung geblieben ist. Da heißt es in 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, weil es geistlich beurteilt wird. Da hat der Arzt die besten Motive mit seiner Arbeit, mit seiner wissenschaftlichen Forschung, aber diese ganzen Dinge, die er vorantreibt, kann er gar nicht geistlich einordnen, kann er gar nicht zum Wohle, zur Ehre Gottes praktizieren, weil es, wie es hier heißt, geistlich beurteilt wird, weil ihm vielleicht die Erkenntnisse fehlen, weil ihm die Augen noch nicht geöffnet sind. Ihr Lieben, man muss sich vielleicht erst, um es anders zu formulieren, rausbekehren aus dieser vergänglichen Welt. Wir haben die Zeugnisse gehört, wie es heißt, ich habe mich bekehrt. Ich bin ein Kind Gottes geworden, mit allem, was dazugehört. Ich habe am Anfang diesen einmaligen Akt vollzogen. Ich habe mein Leben Gott übergeben. Und ich merke aber, ich komme vielleicht nach einer anfänglichen Hochzeit nicht so richtig in Tritt. Ich komme nicht so richtig in Schwung. Vielleicht ist es vielen Wiedergeborenen von uns so gegangen. Ja? Ich ging konform mit der Welt. Ja, mehr noch, ich war ein Teil dieser verlorenen Welt. Ich war ganz zugehörig. Ich ging dem Gericht Gottes entgegen, wie alle anderen, die mit mir auf den Weg gingen, auch. Und dann erkannte ich, wie arm mein Leben in Wirklichkeit war. Ich erkannte aber, wie reich und erfüllt es werden könnte, wenn ich mein Leben Gott übergebe. Ich traf diese Entscheidung, ja, aus freiem Herzensentschluss habe ich Gott mein Leben übergeben, an einem bestimmten Punkt in meinem Leben. Ich nahm die Vergebung an. Ich wurde Christ, ich wurde ein Jünger des Herrn Jesus Christus. Und vorher war ich damit ein wesensmäßiger Teil. Ich wurde ein Mensch, ich war nicht nur von dieser Welt, sondern ich war ein wesensmäßiger Teil dieser Welt. Und jetzt lebe ich zwar noch in dieser Welt, bin aber nicht mehr von dieser Welt. Das ist der Unterschied. Wir sind weiterhin, bis Gott uns von dieser Erde nimmt, in dieser Welt, umgeben von der Welt. Aber mit diesem einmaligen Akt der Liebe Gottes sind wir nicht mehr von dieser Welt. Wir sind nicht mehr Bürger der Erde, Bürger des Verderbens, wir sind jetzt Bürger des Himmels. Und jetzt, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, sind wir an einer ganz entscheidenden Stelle. Ich fürchte, dass einige unter uns, die wir hier heute viele, viele Leute vom Balkon, in den Kinderzimmern, im Flur, hier im Saal und im Keller versammelt sind, ich fürchte, dass einige von uns sich niemals in ihrem Leben willentlich aus dieser Welt zu Christus hingewandt haben. Vielleicht gibt es einige unter uns, die diesen Schritt noch niemals gemacht haben. Die aber auch schon von klein auf die Bibel kennen, die Versammlungen besuchen, aber die diesen Schritt niemals gemacht haben zu Christus hin. Ihm ganz sein Leben gegeben haben. Und liebe Freunde, für euch hat die Bibel heute Morgen keinen Trost. Für euch hat die Bibel heute Morgen nur die Aufforderung, bekehrt euch heraus aus dieser vergehenden Welt zu dem einen, zu dem Christus hin. Brecht mit dem Leben in Selbstgerechtigkeit, mit dem Leben in Eigenregie und macht Gott und seinen Willen zum Zentrum eures Lebens. Und zwar so bald wie möglich, wenn es sein kann, heute. Dann gibt es auch eine zweite Gruppe hier in dem Raum bestimmt, der wahrscheinlich die meisten von uns angehören, die an diesen Punkt gekommen sind, die Buße getan haben und die Jesus Christus ihr Leben übergeben haben, die nicht mehr von der Welt sind, sondern die mit Christus leben. Aber da die ehrliche Frage an jeden von euch, an jeden von uns persönlich, heißt das deswegen automatisch, dass wir deswegen die Weltlichkeit, die ganze Weltlichkeit hinter uns gelassen haben? Heißt das, dass wir sie, die Weltlichkeit, im Augenblick unserer Bekehrung verloren haben? Es geht manchen von uns vielleicht wie der Frau von dem Lot, die durch die Hilfe, durch die Gnade Gottes aus Sodom herausgerettet worden ist. Sie war schon aus Sodom draußen. Ja, und dann dreht sie sich um. Und was merken wir da? Sodom war nicht noch nicht aus ihrem Herzen draußen. Sie war aus Sodom draußen, aber Sodom war noch in ihrem Herzen drin. Sie dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule und stirbt damit. Oder geht es manchen von uns vielleicht wie dem Volk Israel? Sie waren auch raus aus Ägypten. Sie haben Ägypten nach dieser langen und mühseligen Zeit für das Volk Ägypten, nach den ganzen Plagen, hat Israel das Land Ägypten verlassen können, zieht in die Wüste. Sie waren auch sogar schon auf der anderen Seite des Roten Meeres. Sie haben dieses Wunder der Teilung des Meeres erlebt. Sie waren frei, sie waren keine Sklaven mehr. Aber wenn wir dann die Bücher Mose lesen, werden wir schnell feststellen, Ägypten war noch nicht aus den Herzen dieser Menschen heraus. Weil nur eine kurze Zeit vergeht, weil nur als die ersten paar Schwierigkeiten auftreten, da schrien sie wieder, da war ihr Verlangen wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Ägypten war noch nicht aus ihrem Herzen draußen. Ihr Lieben, das sollte uns zu denken geben. Errettung wird überall in der Bibel als die Flucht aus dieser gerichtsreifen Welt beschrieben. Diese Welt ist böse, diese Welt wird vom Teufel regiert. Diese Welt wird vergehen. Darum müssen wir ihr entfliehen. Darum bedeutet auch Errettung entfliehen aus der vergänglichen Welt. Johannes beschreibt, dass wir diese Welt nicht lieben sollen. Die Menschen, die wir in der Welt haben, die in der Welt leben, die sollen wir lieben. Aber das System dieser Welt, das sollen wir nicht lieben. Die ganze Welt besteht aus Lust des Fleisches, Lust der Augen und aus Hochmut des Lebens, sagt Johannes, auch in Kapitel 2, Vers 16, im ersten Johannesbrief. In dieser Welt ist Gesinnung des Fleisches. Mit einem Wort ausgedrückt, in dieser Welt ist Weltlichkeit. In dieser Welt ist Weltlichkeit. Und wenn die Menschen so denken, wie man in dieser Welt gerade denkt, wenn die Menschen so leben, wie man so gerade lebt, ja, wie es gerade um uns herum wie die Zeit um uns herum es vorschreibt, was gerade in ist. Ich habe das in den letzten Jahren so ein wenig verfolgen dürfen. Das beginnt eigentlich schon in der Grundschule. Ich bin auch hier in Deutschland zur Grundschule gegangen. Und als ich dann auf die weiterführende Schule kam, da wurde es mir erst so richtig bewusst, da habe ich es beobachten können, diese vorübergehenden Modeerscheinungen. Ich weiß, damals, einige von euch werden sich erinnern können, war es Mode. Da hatte jedes Kind auf dem Schulhof so ein Jojo. Ja, das war ganz toll. Das hatte Leuchteffekte, man konnte die Affenschaukel machen und was es da alles gibt. Ja, man konnte verschiedene Tricks damit machen. Jeder hatte das. So wie ich mich heute daran erinnere, hat das vielleicht 2 Monate angehalten. Dann wurden irgendwelche Heftchen gesammelt oder irgendwelche Sticker ausgetauscht. Das waren so Dinge, mit denen die Kinder sich damals beschäftigt haben. Und man merkte die Kurzlebigkeit. Das waren immer nur Phasen und dann kam die nächste Phase und dann kam die nächste Phase. Das waren Dinge, von denen man begeistert war, die in waren. Das waren vielleicht auch Kleidungsstile, die mich ja zu der Zeit geprägt haben. Da hatten das alle plötzlich an, da hatte ich das auch. Und dann kam die nächste Phase, da war nach 2, 3 Wochen was verflogen, dann kamen die ersten Leute auf dem Schulhof mit anderen Kleidern oder mit anderen Dingen daher. Das ist Gesinnung des Fleisches, den Dingen nachzugehen, die gerade in sind. Ich will nicht verurteilen, dass wir uns so anziehen, wie die Menschen um uns herum anziehen. Ja? Wir haben vielleicht auf bestimmten Arbeitsstellen bestimmte Kleidungsvorschriften. Wir haben bestimmte Dinge, denen wir uns anpassen. Und es ist gut. Lass uns nicht verkennen, dass wir mit bestimmten Dingen ein Zeugnis sind. Jesus war sich niemals zu schade, sich mit den Pharisäern zu unterhalten. Sich mit den Prostituierten zu unterhalten. Bei den Zöllnern zu essen. Bei den Leuten einzukehren, die eigentlich von der Gesellschaft verschmäht wurden, die nicht nur nicht anerkannt wurden, sondern die komplett abgelehnt wurden. Jesus war sich nicht so schade, diesen Leuten zu begegnen. Vielleicht geht es uns ähnlich wie der Frau von Lot. Vielleicht geht es uns ähnlich wie dem Volk Israel. Viele von uns sind aus der Welt draußen, die meisten wahrscheinlich von uns. Die Welt ist aber nicht unbedingt vollständig aus unserem Herzen draußen. Und ihr Lieben, das ist vielleicht sogar ein Akt der Übung, ein Akt, der durchaus normal ist in unserem Leben. Weil wir uns täglich in die Heiligung begeben sollen und unser Herz reinigen. In jedem von uns steckt vielleicht ein Stückchen Weltlichkeit, aber wir haben die frohe Botschaft und die gute Aufgabe auch, uns zu heiligen jeden Tag neu. Von dieser Weltlichkeit jeden Tag neu ein Stück aus unserem Herzen zu entfernen. Ich fürchte, dass wir auch in manchen Dingen gar nicht merken, wie weltlich oder wie wir in der Welt denken und leben, wie weltlich wir denken und wie weltlich wir leben. Vielleicht im Bereich der Erziehung. Ich möchte jetzt einige kurze Beispiele anführen. Ich bin kein Pädagoge, aber vielleicht merkt der ein oder andere doch, vielleicht sollte ich jetzt vielleicht zu den jüngeren Eltern sprechen, ich weiß es nicht, ich habe noch keine Kinder, aber dass wir vielleicht doch uns ein Stück weit, ein kleines Stück weit der anti-autoritären Verwöhnpädagogik geöffnet haben. Vielleicht merken wir doch, dass wir hin und wieder bestimmte Dinge an unserer Wohnung oder an unserem Haus oder im Garten schwarz verrichten lassen. Ja, ein leidiges Thema, ein prekäres Thema vielleicht auch. Oder dass wir bereit sind, schwarz zu arbeiten. Das ist ein Stück Weltlichkeit in unserem Leben. Wie schnell rennen vielleicht einige von uns Christen, die auch leider mit sehr schwerwiegenden, vielleicht Depressionen zu kämpfen haben, wie schnell laufen wir zu Psychotherapeuten anstatt zur Seelsorge? Oder anders gefragt, wie gefährlich kann es für uns sein, wenn die Seelsorge unserer Gemeinden, unserer Christen von psychotherapeutischem Gedankengut sich durchsetzt oder mit psychotherapeutischem Gedankengut sich vermischt? Oder im Bereich der Gemeindeleitung. Wie gefährlich kann es sein, wenn eine Gemeinde von den leitenden Geschwistern nur noch als ein Betrieb angesehen wird, als ein Betrieb auf Grundlage von Kosten- und Nutzenrechnung? Ja? Das sind nur Dinge, die ich uns als Beispiele kurz vor Augen führen möchte. Wie gefährlich kann das sein? Wie sehr lassen wir die Welt mit ihren Strukturen, mit ihren Dingen in unser Glaubensleben Einzug halten? Simson, er war ein Gottgeweihter und ihr Kinder, ihr kennt vielleicht die Geschichte aus den Kinderstunden, aus den Teenager-Veranstaltungen oder so, aus der Bibel. Simson war ein Gottgeweihter, einer der stärksten Menschen, vielleicht der stärkste Mann, der jemals auf der Erde gelebt hat. Aber er musste in Absonderung leben, sonst würde er seine Vollmacht verlieren. Er war auch als Richter berufen, er hatte bestimmte Vollmacht damals im Volke Israel, aber er musste in Absonderung leben. Und er gab seine Absonderung auf. Er stellte sich dieser Welt gleich. Er heiratete seine Frau aus den Reihen der Philister. Und er, im Endeffekt, zum Ende der Geschichte lesen wir, er verlor seine Berufung, er verlor seine Vollmacht und verlor damit die Absonderung von der Welt, die Absonderung von dem Volk der Philister. Was kann uns vor dem Weg Simsons bewahren? Wie können wir gegen die Weltlichkeit, die sich in unserem Herzen vielleicht noch befindet, wie können wir diese Weltlichkeit bekämpfen? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Seid nicht gleichförmig, hier steht auch im griechischen Text dieser Ausdruck, wiederum mit Bitte um Nachsicht, falls ich das nicht richtig auszusprechen vermag, metaphoromai, so müsste es ungefähr heißen. Da steckt vielleicht, so sehen wir deutlich, das Wort Metamorphose drin. Vielleicht, ihr Kinder, vielleicht kennt ihr das vom Schmetterling. Die Frage an euch, wer weiß, wie ist ein Schmetterling vorher, bevor er diese schönen bunten Flügel hat? Wie sieht er aus? Ja, so wie eine Raupe, genau. Das ist eine Raupe, die vielleicht auf einem grünen Blatt, am Baum oder einem Strauch krabbelt, die sich nur ganz langsam, ganz beschwerlich fortbewegen kann, die immer nur ein paar Millimeter nach vorne kriechen kann, ein paar grüne Blätter frisst, die einen eingeschränkten Horizont hat, die sich vielleicht in ihrem Raupenleben niemals weiter bewegen kann als nur auf einem Blatt oder als nur an einem Baum oder einem Strauch. Und dann geschieht in der Biologie diese Metamorphose bei diesem Tier, dann geschieht diese Umwandlung, diese Gestaltsumwandlung und es entsteht ein wunderschöner Schmetterling, der nicht nur seine äußerliche Form verändert hat, der nicht nur plötzlich nicht mehr grün ist oder braun oder grau, sondern der verschiedenste Farben entfaltet hat, der große Flügel hat und vielleicht das Allerwichtigste für den Schmetterling, der sich jetzt von diesem Blatt erheben kann, der fliegen kann, der seinen Horizont erweitern kann, der nicht nur den Baum oder den Strauch kennenlernt, der jetzt die Welt von oben begutachtet, der den ganzen Garten sieht, der den ganzen Wald sehen kann, der die Felder sehen kann, der das Leben mit ganz, ganz anderen Augen sehen kann. Das ist das, diese Metamorphose, diese Gestaltsumwandlung, die im griechischen Urtext diese Wortbedeutung hat. Als der Herr Jesus auf dem Berg vor seinen Jüngern stand und verklärt wurde, Da steht auch im Urtext, im griechischen Text dieses Wort. Er machte eine Metamorphose, eine Gestaltsumwandlung durch. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Ja, das ist das, was für diese Umwandlung, die für die Jünger zu dem Zeitpunkt damals sichtbar wurde. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Paulus verwendet dieses Wort, außer an dieser Stelle hier im Römerbrief im Kapitel 12, Vers 2, nur noch einmal im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 3, Vers 18, möchte ich auch kurz lesen. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt, Metamorphomai heißt es hier, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Hier werden wir über das Wirken des Heiligen Geistes an einem Christen aufgeklärt oder wird von dem Wirken des Heiligen Geistes geschrieben. Diese Verwandlung, diese Metamorphose in unserem geistlichen Leben geschieht, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht den Herrn anschauen. Nicht mit Scheuklappen, nicht mit einem verschlossenen Blick, nicht mit einem Blick, der rein auf die hier gültige Weltanschauung gerichtet ist, der auf die hier gültigen Normen, auf die Dinge, die in sind, auf die Dinge, die gesellschaftlich gültig sind, die an den Universitäten und Hochschulen, in den Schulen bis zu den Kindergärten vermittelt und gelehrt werden, sondern wir sollen mit aufgedecktem Anblick oder Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Das ist der Weg. Wenn wir das Angesicht Jesu anschauen, wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, werden wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wie Mose auf dem Berg mit Sinai da mit Gott Gemeinschaft hatte, so sollen auch wir Gemeinschaft haben. Mose kam zurück von dem Berg, kam wieder zum Volk Israel. Und was musste Mose tun? Oder was hat Mose getan, als er sich dem Volk näherte? Moses Gesicht war so glänzend, dass er sein Angesicht verbarg vor dem Volk. Und warum? Weil er direkten Kontakt mit Gott, mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Allmächtigen gehabt hat. Weil er Gott so nah gewesen ist, dass er Gottes Angesicht geschaut hat mit aufgedecktem Anblick. Mit aufgedecktem Angesicht. Er hat Gottes Herrlichkeit direkt miterleben dürfen. Moses Gesicht wurde glänzend. Das Gleiche, das darf geschehen, wenn wir innigen Kontakt, wenn wir innige Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Es gibt keinen anderen Weg, in das Bild Jesu Christi verwandelt zu werden, als auf Jesus Christus zu schauen. Um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Auch als ganze Gemeinde haben wir das. Ist uns das bewusst? Wenn wir das Abendmahl als ganze Gemeinde, das Abendmahl des Herrn feiern, haben wir Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Dann wenden wir unsere Blicke ab von den Dingen, die in der Welt um uns herum passieren, von den Dingen, die uns beeinflussen, sondern wir wenden in diesem Moment hin unseren Blick auf Jesus Christus, auf das, was er am Kreuz für uns gemacht hat, wie er für uns gelitten hat, wie er für uns die ganze Schmach der Sünde auf sich genommen hat und wie er für uns letztendlich auch gestorben ist. Gottes Mittel, um Menschen aus dem Griff dieser Welt zu entreißen, ist uns die Herrlichkeit des gekreuzigten Jesus Christus vor Augen zu führen. Das steht auf der einen Seite der Fürst dieser Welt, der Teufel, und lockt uns mit dem weltlichen Leben. Und jeder, der von uns nicht nur zu Hause sitzt, der sich auch mal nach draußen begibt, der weiß und hat vielleicht in seinem persönlichen Leben schon erlebt, welche Verlockungen, vielleicht auch gerade als jüngerer Mensch, welche Verlockungen der Teufel uns in der Welt bietet, was uns alles umgibt. Auf der einen Seite steht der Fürst dieser Welt mit diesen Verlockungen und zieht uns in die Finsternis hinein. Auf der anderen Seite steht das Kreuz, ein Galgen, ein Tötungsinstrument. Etwas, woran viele Leute ihr Leben verloren haben, auch unser Herr Jesus Christus. Und da hängt einer, ist angenagelt, hat die Krone auf seinem Kopf tief hineingedrückt, dass sich die Dornen in sein Fleisch hineinbohren. Sein Speichel läuft vielleicht in seinen Bart. Seine Wunden bluten. Welche Attraktion hat dieser Mann zu bieten? Welche Verlockungen hat Jesus Christus zu bieten? Ich frage dich heute Morgen, was hat dich mehr angezogen? Was hat dich mehr bereit gemacht, nach dem Willen Gottes zu leben, als dieser, der für dich da an diesem Kreuz gehangen hat, der an das Kreuz geschlagen worden ist? Was macht dich mehr bereit, nach dem Willen Gottes zu leben, als der Blick auf den, der den Seinen einmal mit unaussprechlicher Herrlichkeit begegnen wird, der wiederkommen wird. Das ist Gottes Mittel gegen Weltlichkeit, dass er uns hinweist, dass er unsere Blicke lenkt auf Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Bevor wir auch gleich zum Schluss der Predigt kommen, möchte ich noch eine dritte Gruppe ansprechen unter uns. Das sind die, die wirklich ihre Leben als Opfer auf Gottes Altar, wie ich es anfangs erwähnte, hingegeben haben, die nicht nur von Christus berührt sind und diese einmalige Entscheidung zu Beginn ihres Christenlebens getroffen haben, sondern die in Wahrheit von ihm ergriffen sind und die sich dieser täglichen Übung unterziehen, jeden Tag ein Stückchen mehr in der Heiligung Gottes zu leben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet Verwandlung durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das ist jetzt für die dritte Gruppe, die ich hier anspreche, der zweite Halbsatz in diesem Vers 2, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Hier lernen wir ganz praktisch durch die Worte des Paulus, was geistliches Wachstum ist. Einmal grundsätzlich dem Herrn hingegeben sein und dann immer und immer wieder fragen, Herr Jesus Christus, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Bei uns Christen geht es also nicht nur um den Horizont, was ist Sünde und was ist keine Sünde, ja? Dass wir uns nicht jeden Tag nur neu fragen, also was ist Sünde, was ist keine Sünde, was ist weltlich oder was ist nicht weltlich. Mit diesem Horizont umgeben wir uns oft. Sondern darüber hinaus geht es weiterhin um die Frage, den Bereich der Nicht-Sünde, also was ist gut, was will Jesus Christus, was will mein Gott, dass ich tue, der ist in mehrere Bereiche untergliedert. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist eine Steigerung. Wir müssen das vielleicht ein wenig praktischer formulieren, dass wir die Anwendung mit in unseren Alltag hineinnehmen können. Angenommen, ganz banal gesagt, ich habe einen freien Abend, ja, ich habe Zeit zur Verfügung oder einen freien Tag, Nachmittag. Dann kann ich natürlich diesen Tag oder diese freie Zeit auf 100 verschiedene Art und Weisen verbringen. Ich kann alles Mögliche machen. Nichts davon ist verboten. Nichts davon wäre verwerflich. Ich kann allerdings auch im Gebet einfach ganz praktisch sagen, Herr Jesus Christus, was möchtest du, was ich in dieser von dir gegebenen Zeit jetzt tue? Ja, vielleicht antwortet Gott auch ganz praktisch und sagst, also das Gute wäre, wenn du dich jetzt ausruhst, du hast viel gearbeitet oder so, du hast in der Woche vor dir viele Aufgaben, das Gute wäre, wenn du dich jetzt ausruhst. Das Wohlgefällige vor mir wäre, wenn du aber an einen bestimmten Bruder oder eine bestimmte Schwester oder Freund oder Freundin in der Gemeinde oder in deinem Umkreis denkst, der hat die und die Schwierigkeiten und der benötigt jetzt vielleicht deinen Beistand, ruf ihn doch einfach mal an. Aber das Vollkommene wäre vielleicht, wenn Gott dir sagt, vielleicht setzt du dich ins Auto und fährst zu ihm hin und leistest ihm Gesellschaft und stehst ihm bei. Und opferst deine Zeit, in der du dich auch aufs Sofa legen könntest und bist bei ihm. Und ihr redet mal zusammen. Vielleicht habt ihr euch schon lange nicht unterhalten. Und vielleicht hast du gesehen, in der Jugend, da ist jemand, der kommt eigentlich jeden Donnerstag. Der ist immer da. Aber der ist eigentlich immer irgendwo am hinten bei der Bank. Der sitzt da. Und der ist eigentlich auch sofort weg, sobald das Ganze offiziell beendet ist. Oder in der Gemeinde. Vielleicht ist das das Wohlgefällige oder das Vollkommene. Vielleicht auch ganz umgekehrt, ja, dass ein Besuch das Gute wäre, dass ein Telefonat das Wohlgefällige wäre und dass jetzt in dieser Situation, in dieser persönlichen Situation für dich das Ausruhen das Vollkommene wäre. Also was nun eben dran ist, Gottes Geist leitet uns da drin. Aber wie erkenne ich das? Ganz einfach, in der Lebensgemeinschaft mit ihm. Ich kann nicht immer die Bibel zu diesem Thema aufschlagen. Ja? Die Bibel wird mir nicht sagen, jetzt ist Mittwochnachmittag, du hast frei, abends ist Bibelstunde, was machst du bis dahin? Die Bibel wird dir nicht immer sagen, leg dich aufs Ohr. Oder fahr dort und das dahin und mach noch dies und das. Oder was soll ich nächste Woche machen? Oder wie soll ich am besten dann mein Wochenende verplanen? Wir können Gott zu allen alltäglichen, noch so alltäglichen Fragen in unserem Leben uns an Gott wenden. Aber das finde ich nicht immer in der Bibel. Sondern das geschieht durch Leitung des Geistes. Das geschieht in einer engen Gemeinschaft, wenn wir unser Angesicht, unser aufgedecktes Angesicht auf den Herrn werfen. Mit ihm spreche ich darüber und er zeigt es mir. Und genauso will Gott uns seinen Willen erkennen lassen, auch vielleicht im Hinblick auf berufliche Veränderungen, auf Wohnungswechsel, auf Partnerwahl. Ja, ihr lieben Jugendlichen, Ich freue mich, also ich bin wirklich begeistert, wenn wir in unserer Gemeinde hier vorne dann immer ganz besonders aus dem Kreise der Jugend ein Paar vorstellen dürfen, was sich zum Ziel genommen hat, eine Ehe einzugehen, das ganze weitere gemeinsame Leben auf Gott auszurichten, da freue ich mich. Weil das große Geheimnis ist, eines der großen Geheimnisse der Bibel, wie zwei Menschen zusammen sich tun und übereinkommen in diesem geistlichen Wachstum, nicht mehr alleine vorangehen zu wollen, sondern als eine geistliche Einheit, als eine Ehepartnerschaft, als eine Ehegemeinschaft zu zweit. Das ist was Großes. Genauso auch in diesen ganzen einzelnen Lebensbereichen. Nicht nur Partnerwahl. Vielleicht, wie verwende ich am besten mein Geld? Ja. Das zeigt Gott uns. Herr, was willst du? Herr, was soll ich tun? Das Leben in dieser Hinsicht ist mit unserem Herrn ein dynamischer Prozess. Es entwickelt sich von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Gebet zu Gebet. Noch bevor ich das Ganze schlussendlich zusammenfasse, noch ein kurzer Gedanke. Ich weiß nicht, ob ich diese kurze Begebenheit richtig so wiedergebe. Oder sagt jemand, muss ich mir das kurz in Erinnerung rufen, er sucht danach, wie er sein Leben Gott richtig jeden Tag neu hingeben kann. Er ist ein junger Mensch, suchend, er liest die Bibel viel, er kommt auch zu den Versammlungen in einer Gemeinde, besucht die und ist sich immer nicht sicher und fragt sich auch, warum die Jugendlichen um ihn herum so anders sind, warum sie scheinbar aus den Dingen, die sie auch auf der Jugendstunde oder so hören, scheinbar auch Konsequenzen ziehen, ihr Leben auch irgendwie ändern. Und er schaut sich selbst an und denkt, ich bin eigentlich genauso, wie ich vor einem Jahr war. Oder mir kommt es so vor, als wenn ich auf der Stelle trete. Bis er mit einem Jugendlichen aus der Gruppe redet und der ihm sagt, weißt du, mir ging es genauso. Bis ich an den Punkt kam, wo jemand zu mir sagte, du musst das Beste geben. Du musst das Beste geben, was du hast. Das Beste geben, was du kannst. Und alles versuchen, dem Herrn ähnlicher zu werden. Nicht nur, indem du dir Pläne machst und versuchst, jetzt werde ich mehr beten, jetzt werde ich mehr stille Zeit machen, sondern indem du deinen Blick von den Dingen um dich herum, von den Ablenkungen der Welt wegwendest und nur auf Gott, auf Jesus Christus hin. Und weißt du, an dem Zeitpunkt, da merkte ich, wie ich einen Schritt auf Jesus Christus zumachen konnte. Wo ich wirklich versucht habe, mich von den Ablenkungen, die Welt so bietet, mich zu distanzieren und meinen Blick zu zentralisieren auf Jesus Christus. Wie sollen Christen in dieser Welt leben? Lass uns ganz kurz zusammenfassend sagen, unser Leben, wie wir eingangs erwähnt haben oder uns vor Augen geführt haben, soll ein Dankopfer sein. Wir sollen als Antwort auf die Barmherzigkeiten, auf die Erbarmungen Gottes unser Leben an Gott einmalig hingeben. Als zweiten Punkt vielleicht, die Welt ist nicht nur um mich herum. Und lass es uns nicht vergessen, liebe Geschwister, die Welt ist auch in uns drin. Deshalb wollen wir nicht konform gehen mit dieser Welt, sondern unser inwendiger Mensch muss verwandelt werden. Wir wollen nicht nur aus der Welt draußen sein, die Welt muss aus unserem Herzen draußen sein. Und als drittes, Gottes Mittel, um Menschen aus dem Griff dieser Welt zu entreißen, ist die Herrlichkeit des Gekreuzigten uns als Christen vor Augen zu führen. Was zieht dich mehr an? Der Fürst dieser Welt oder was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat? Ich glaube, dass nur sehr wenige Menschen bereits in der Stunde ihrer Bekehrung mit ganzem Herzen sagen können, Herr, meine gesamte Zeit, meine gesamte Kraft, meine Gaben, mein Geld, vor allen Dingen mein Wille, werde ich jetzt zu nichts anderem mehr einsetzen als nur für dich. Wir werden sehr schnell merken, dass das nicht ohne weiteres möglich ist. Wenn du heute merkst, ich habe mich zu Gott bekehrt, ich habe ihn einmalig diesen Akt vollzogen, ihm mein Leben hingegeben, vielleicht als kleiner Junge, als kleines Mädchen, als Jugendlicher, als Teenager, vielleicht auch schon im heranschreitenden Alter. Aber du merkst, ich bin an irgendeinem bestimmten Punkt bin ich stehen geblieben. Dann kannst du heute die Chance ergreifen, kannst um Vergebung bitten und kannst diesen lebenslangen Prozess in Gang setzen, wo du immer und immer wieder weltliches Denken, weltliches Handeln versuchst zu erkennen, versuchst abzulegen und wo eine Wesensverwandlung, eine Metamorphose passiert in deinem persönlichen Leben, jeden Tag neu. Das wünsche ich uns, dass wir das erkennen. Dass wir wirklich wissen, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Amen.